Wir begrüßen ganz herzlich hier im Studio Meier Tilman Salas. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, ja, schön, dass ich da bin.
Ja, gar nicht so leicht für dich, weil dein Lebensmittelpunkt ist eigentlich in Peru. Du bist dort partizipatorische Filmemacherin und dein peruanischer Mann ist auch noch dort. Das war ganz schönes, dramatisch fast schon, ja. Das Leben die letzten Monate in Peru waren schlimmer als das Leben hier, würde ich mal sagen, ja.
Ja, ich glaube, wenn ich das zusammenfassen kann, Peru ist ein wunderbares Land, aber mit dem Virus ist es einfach zu groß, zu mächtig gewesen für mich. Also ich war plötzlich ganz klein und konnte mit der ganzen Situation in Peru einfach nicht weiter dort sein, ne?
Wie ist es dir ergangen? Wie ist es euch ergangen? Kannst du mal die Chronologie der Ereignisse vielleicht?
Also die Chronologie fängt genauso an wie hier in Deutschland. Also die erste große Nachricht war am 11. März fing die Schule an. Mein Sohn hatte seinen ersten Schultag nach den Sommerferien. Und ich habe meinen Sohn in die Schule gebracht mit meinem Ehemann. Tschüss. Und wir so, uff, endlich haben wir Zeit, um zu arbeiten. Wir sind Freiberufler. Und nach einer Stunde kam die Nachricht, dass die Schulen geschlossen werden. Und dann haben wir gedacht, was? Schulen geschlossen? Und klar, wir wussten vom Coronavirus, aber es war so, was? Es war sehr mächtig, diese Nachricht, ne? Dann an dem Tag, nachmittags, habe ich eine Riesenmigräne bekommen. Ich habe gedacht, was ist los, ne? Und naja, dann habe ich mit meinen Eltern gesprochen und die sagten, ja, das kommt heftig jetzt. Und dann haben wir auch darüber gesprochen, sollen wir denn nach Deutschland, weil es war so, aber dann gab es keine Flüge und auch in letzter Minute haben wir gedacht, da wird zu viel Chaos sein und dann haben die auch die Flughafen am Montag geschlossen. Ich habe am Sonntagmorgen zu meinem Ehemann noch gesagt, weißt du was, lass uns aus Lima, aus der Großstadt, es ist eine 12-Millionen-Stadt, lass uns raus und lass uns zu einem Fischerdorf gehen, wo wir bleiben können und wo ich denke, die Quarantäne vielleicht besser durchgelebt werden kann. Und dann sind wir dahin. Und ja, am dem Abend hat der Präsident gesprochen und hat gesagt, ab jetzt bewegt sich keiner mehr von seinem Haus. Ihr könnt nicht raus, gar nichts. Und ja, die Leute, die in Lima waren, also Militär war auf den Straßen, kein Mensch ist raus, keiner durfte raus, nur durfte einer, es sollte aber auch nicht ein älterer sein, zum Einkaufen und mit Maske und allen. Und ja, so ging das los, ne? Also das war dann.
Und dann wart ihr in eurem Fischerdorf und habt das Meer gesehen, gehört, aber ihr durftet nicht hin.
Nicht raus, genau. Ja, und dann waren wir da. Und ja, und plötzlich war das alles so, zwei Wochen Quarantäne und dann kamen die Nachrichten, ne, dass die Kurve stieg und stieg. Ne, und in Deutschland kamen die Nachrichten, ja, die Kurve steigt auch, aber irgendwann mal fing die Kurve an, wieder runterzugehen hier in Deutschland. In Peru, die Kurve bis heute, 5 Monate später, steigt immer noch. Und die geht nicht runter. Und klar, die haben die Maßnahmen genommen, die man überall auf der Welt nimmt. Ja, Abstand, zu Hause bleiben, Hände waschen. Aber wenn du kein Wasser hast, kannst du dir die Hände nicht waschen. Wenn du kein Zuhause hast oder nur ein Zimmer mit 20 Leuten teilst, kannst du gar nicht zu Hause beruhigt da sein. Ne? Wenn du kein Netflix zu Hause hast, was willst du machen? Und auch wenn du kein Geld hast, ne? Und die Corona-Hilfe kam, aber die wurde erst fast 2 oder 3 Monate später, wirklich kam die an die Menschen. Und nur die Menschen, die wirklich Internet haben und genau wissen, wie man damit umgeht, konnten dann an das Geld auch ankommen. Weil die haben dann so eine Geheimzahl zugeschickt bekommen. Und das geht nur, wenn du diese ganze Technik hast. Und die meisten Menschen in Peru haben diese Technik nicht. Ne? Und ja, Peru ist ein Land, wo diese soziale Ungerechtigkeit mit diesem Virus komplett visibilisiert hat. Ne? Also man merkt ganz genau, dass das die Menschen in ganz verschiedenen Realitäten leben, ne? Und ja, und dann kamen die Nachrichten von Krankenhäusern. Und klar, wir sind privilegiert, wir haben ein Haus, wir haben ein Essen. Also wir sind nicht die Ärmsten dort. Aber wir haben eine Privatversicherung. Und dann kamen die Nachrichten, dass die Privatversicherung gesagt haben, ah, du bist krank, gut, komm rein. Aber das Virus gab es ja nicht, als wir deine Versicherung abgeschlossen haben. Also bezahlen wir das nicht. Und das kostet $50.000 pro Tag. Und wie bitte? Als ich das bemerkt habe, habe ich gedacht, ich kann gar nicht hier sein. Wenn irgendwas mit unserer Familie passiert, haben wir gar keine Chance. Also du kannst nicht in das öffentliche Gesundheitssystem oder das private. Es funktioniert einfach nicht. Und im öffentlichen, du gehst rein und dann hörst du nie wieder was. Und entweder kommst du nach 3 Wochen raus und du hast es überlebt oder kein Mensch weiß, was passiert ist. Die können dich nicht sehen, man kann dich nicht anrufen, du kannst kein Handy mitnehmen. Also es ist schrecklich. Und dann habe ich mich an Stocker erinnert in Deutschland. Dann habe ich gedacht, ich will nur noch nach Hause zu meinen Eltern, zu meinem Bruder und möchte einfach bei den Menschen da in der Nähe sein, die mit mir aufgewachsen sind, die mir das Leben gegeben haben. Ne? Ich bin 14.000 Kilometer weg. Und ja, und dann kam die Nachricht, es gibt diese Rückholprogramme und dann waren wir immer auf der Liste, aber wir haben ja Wohnsitz nicht in Deutschland und dann wurden zuerst die Touristen, das ist total verständlich, zurückgebracht. Aber dann hat es im Juni mit KLM doch geklappt und wir wussten 2 Tage vorher, dass wir kommen konnten. Ne? Und so ist so ein bisschen die Chronologie der Sache.
Aber am Anfang habt ihr noch gedacht, ihr könnt bleiben, es wird schon irgendwie gehen, aber dann wird es immer schlimmer und die Krankenversicherung hat dann den Ausschlag gegeben, sozusagen. Ja.
Also das mit den Krankenversicherungen hat irgendwas in meinem Gehirn gemacht, so plack, das geht nicht. Also Peru, du bist zu konfus. Also wir haben wir sagen in Peru, nichts funktioniert, aber alles ist machbar. Ne? Aber in dem Moment, wenn nichts funktioniert, und du musst dir neue Wege erfinden und Peruaner sind wunderbare Erfinder und Improvisation und alles. Ich bin halb Peruanerin, halb Deutsche und irgendwie meine halbe peruanische Seite hat irgendwie gesagt, ich kann nicht mehr. Also ich bin nicht der Sache gewachsen, um diese in Peru zu leben oder zu überleben, weil es klappt einfach nichts. Und als ich dann noch die Nachricht bekommen habe, die haben die Märkte getestet, die Verkäufer, weil sie gemerkt haben, dass die Leute sich in den Märkten anstecken, ne? Haben wir die Nachricht bekommen, dass du kannst dir ein Zertifikat kaufen, ein gefälschtes, wo sagt, dass du kein Covid hast. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, Nee. Ich kann nicht mehr. Also das ist kompletter Wahnsinn. Ich verstehe es auf einer Seite. Die Menschen wollen die 50 Soles, damit sie diesen Test verkaufen. Aber auf der anderen Seite, das ist kriminell. Und das geht einfach nicht. Und in so einer Pandemie kann man das nicht machen. Darf man nicht machen. Und dann habe ich gedacht, ich kann nicht mehr. Ich liebe dich, Peru, aber ich kann in dem Moment, ich kann nicht jeden Tag diese Nachrichten nehmen und mein Herz geht nicht mehr. Und dann haben wir die Entscheidung getroffen mit meinem Ehemann. Am Anfang dachten wir, wir könnten die drei mit meinem Ehemann und meinem 6-jährigen Sohn nach Deutschland kommen. Aber dann haben wir gemerkt, dass mein Ehemann gar nicht mit kann, weil er einen peruanischen Pass hat und keinen deutschen Pass. Und dann haben wir aber die Entscheidung getroffen, dass es das Beste ist für mich und auch für mein Kind. Er hat 4 Monate lang keine Kinder gesehen. Und die Schule, also das Bildungsministerium hat nach einem Monat gesagt, dieses Jahr gibt es keine präsentielle Schule bis März 2021. Und dann haben wir auch gedacht, 6-jähriges Kind, das keine präsentielle Schule hat, keine Kinder sieht und nur 15 Minuten Online-Unterricht hat. Und wir wollen nicht, dass er noch mehr Sachen an dem Computer macht, ne? Nee, das geht nicht. Lass uns versuchen, dass wir nach Deutschland kommen. Und wir haben sehr viel Glück. Ich wünschte, dass alle in Peru in der Lage wären, dieses System, das nicht funktioniert, das komplett korrupt auch ist. Also die Gelder fließen, aber die fließen in die Taschen von wenigen und nicht ins Gesundheitssystem. Und es könnte klappen. Man sieht es hier in Deutschland. Man kann eine Gesellschaft so aufbauen, dass die Sachen klappen. Ne? Die Bildung, Gesundheit, fließend Wasser, Haus, das sollte die Basis sein in jeder Gesellschaft. Ne?
Hier klappt zwar auch nicht alles, aber auf einem anderen Niveau wahrscheinlich als in Peru. Mhm. Wie sah euer Alltag dann aus?
Also unser Alltag sah so aus, dass wir in dem Moment, wo wir aufgewacht sind, haben wir gedacht, ups, es war doch kein Traum. Wir sind doch noch im Albtraum. Ne? Und ja, und wir haben uns konzentriert, einfach zusammen zu frühstücken, uns Sachen zu erzählen, dann aufzuräumen, so alles ganz langsam, ne? So wie das langsame Kino, so alles bewusst und langsam zu machen, ne? Sich bewusst irgendwo hinzustellen und das Meer anzuschauen. Das hat uns sehr geholfen, ne? Von Weitem zu sehen. Oft haben wir auch Delfine gesehen. Also wir hatten Glück. Ne?
Vielleicht erklärst du uns mal und den Hörenden, was dein Ansatz, das Prinzip des partizipativen Filmemachens ist.
Also der Ansatz ist so, ich habe, jeder kennt, wie man, sagen wir mal, normale Filme macht. Da ist ein Regisseur, da ist der Chef. Und er hat seine Vision, seine Geschichte und dann hat er, wie in so einem Dreieck, hat er ganz viele Technikern und Leuten, die mit ihm diese Vision verwirklichen. Ne? Wir wissen, dass die Bilder sehr stark sind, die übertragen Gefühle, Emotionen. Wir alle Menschen mögen Filme schauen. Ne? Und wenn man einen Film von Hollywood sieht, dann geht man durch die 5 Emotionen durch. Man weint, man verliebt sich, man entdeckt etwas und das ist so eine Reise durch die Emotionen. Ne? Und es gibt Rezepte dafür, wie man diese Filme macht. Ich habe das studiert. Ne? Und man weiß ganz genau, in welchem Moment was passieren muss, damit die Menschen das alles fühlen. Ne? Aber es gibt auch andere Art und Weisen, Filme zu machen, ne? Die nicht so automatisch funktionieren und nicht so kommerziell sind. Und bei mir war das so, dass ich irgendwie, ich habe in Peru gearbeitet mit den Dorfgemeinschaften im Hochland und da sollten wir Videos machen und klar, da spricht man Quechua, Aymara, ich verstehe ein bisschen, aber ich spreche das nicht, ne? Und ihre Weltanschauung ist ganz anders, ne? Für sie, was ich jetzt gerade gesagt hatte, ne? Mutter Erde lebt, Wasser lebt, der Wind lebt und man hat Gespräche mit diesen ganzen Wesen. Und da habe ich gedacht, wenn wir Videos darüber machen, es ist am besten, wenn die Leute selber das machen. Aber dass die durch ein Filmstudium durchgehen, oh, das geht, dann macht das alles wieder kaputt. Warum machen wir nicht einfach Videos wie aus dem Herzen, die aus dem Herzen kommen? Und dann haben wir das angefangen zu machen und in Peru funktioniert das Leben im Hochland nach dem Aini. Und das ist, alle helfen mit dem, was man macht.